Meine sehr verehrten Damen und Herren, Silvana Koch-Merin, Sie haben das alle gespürt, hat eben sehr, sehr engagiert über Europa gesprochen. Über ein Europa, ohne dass wir Deutsche unseren Weg aus der größten Katastrophe unserer Geschichte nie herausgefunden hätten. Ein Europa, auf das wir als Deutsche dringend angewiesen sind, ohne dass wir unseren Weg international nicht finden. Es gibt keinen deutschen Weg ohne europäische Einbettung außer purem Leichtsinn, meine Damen und Herren. Deshalb muss man zu dieser Europawahl sich nichts vormachen, aber auch feststellen, natürlich haben wir jetzt mehr als eine Generation, die vielleicht zerstückelten Geschichtsunterricht in der Schule erlebt hat, die die stalinistische Diktatur gar nicht mehr so vor Augen hat. Und die auch nicht mehr am eigenen Leibe gespürt hat, was Unterdrückung in Deutschland in der Zeit der Nazi-Herrschaft war. Die entwickelt keine großen erotischen Gefühle möglicherweise zu Europa. Es gibt eine Generation der Älteren, die hing sehr an der D-Mark, was auch verständlich ist, nach der Zerstörung aller Identitäten und dieser Erfolgsgeschichte dieser Währung. Und die hat gegen den Euro verständlicherweise aus zwei Hyperinflationen dieses Jahrhunderts Emotionen mobilisiert. Vielen ist Europa zu langsam, anderen wieder zu schnell, weiteren ist es zu groß. Meine Damen und Herren, ich empfehle uns als FDP all unseren Mitbürgern, denen wir täglich begegnen, am Arbeitsplatz, zu Hause, aber auch eins zu sagen. Dieses Europa hat uns die längste Geschichte in den letzten zwei Jahrhunderten von Frieden und Freiheit beschert. Und selbst wenn es nur das gewesen wäre, es hätte sich schon gelohnt, meine Damen und Herren. Ohne Frieden und Freiheit ist alles nichts. Es gibt zu viele, die das zu oft vergessen, so als selbstverständlich betrachten, als würde das täglich vom Grundgesetz, weil es in der Verfassung geschrieben steht, geliefert. Das muss täglich neu erstritten werden. Wir haben nicht mehr die alte bipolare Welt. Wir haben international völlige neue Unübersichtlichkeiten. Mit kleinem Verkauf von Schnellfeuerwaffen können ganze regionalen Bauerkriege irgendwo entfacht werden. Sie sehen doch selbst, wie ich auch manchmal abends in den Fernsehnachrichten, Völkermord, wo sich ganze Stämme daran machen, andere geradezu auszurotten. Und dann schlagen wir die Hände vors Gesicht, lesen das in der Zeitung am nächsten Tag noch einmal nach. Und wenn dagegen eingeschritten werden soll, haben wir dann die größten Bedenken, ob man das denn tun könnte und sollte. Meine Damen und Herren, das Völkerrecht trägt sich nicht von selbst. Wenn es nicht einige Länder und einige Demokratien gibt, die mit anderen zusammen für Stabilität in manchen Regionen der Welt sorgen, dann werden wir uns hier wundern, ob unsere Sicherheit und unser Wertesystem erhalten werden kann. Wir müssen dieses Engagement tragen. Sie spüren es doch, warum wir entschieden haben, uns um Außenpolitik zu kümmern und drei Außenminister im Übrigen sehr erfolgreich in der Geschichte der Bundesrepublik gestellt haben. Die Welt ist ein Dorf. Die Geografie ist am Ende. Es kann doch niemand mehr erzählen, dass da hinten in der Türkei nach dem alten schönen Satz von Goethe die Völker aufeinanderschlagen, dass das uns nicht betreffe. Ich höre ja Leute zu sagen, das betrifft uns gar nicht, die dauernd dafür plädieren, dass die möglichst schnell in die EU kommen. Irak wird nach diesen Konzepten unser europäischer Nachbar sein, meine Damen und Herren. Haben wir uns das eigentlich mal klar gemacht? Das heißt, Deutschland ist keine größere Schweiz, die sich aus allem heraushalten könnte. Wir müssen mit anderen dafür sorgen, dass international stabile Strukturen entstehen. Und dafür müssen wir gewappnet sein. Dafür müssen wir unsere Volkswirtschaft wettbewerbsfähig machen. Dafür müssen wir die Bundeswehr umstrukturieren. Und dazu braucht man die Kraft zur politischen Führung, um auch den Deutschen zu sagen, ja, wenn wir hier sicher leben wollen, müssen wir mit Verbündeten dafür sorgen, dass auch andere in Sicherheit leben können. Das ist die Aufgabe deutscher Außenpolitik. Deshalb, meine sehr verehrten Gäste, ist Außenpolitik nicht so etwas, wo der jeweilige Außenminister immer anreist und Geschichten aus fernen Ländern erzählt. Außenpolitik ist ein Kernbestandteil des nach der größten Katastrophe seiner Geschichte sich europäisch einbettenden Deutschlands, das auch auf internationale Beziehungen angewiesen ist. Es sind zu viele Kollateralschäden im transatlantischen Verhältnis entstanden. Wir brauchen Nordamerika und ich füge hinzu Kanada als stabile europäisch-transatlantische Achse. Es gibt keine zwei Kontinente, die geostrategisch die Chancen hätten, die sie wahrnehmen müssen, um auf der Welt für Frieden und Freiheit zu sorgen. Es gibt dazu keine Alternative, keine andere Achse, kein Pralinengipfel, nicht dieses leichtfertige Gerede. Muss ich im Übrigen dem deutschen Außenminister sagen, haben Sie von dem noch mal etwas über Menschenrechte in Tschetschenien und in China gehört? Der kriegte ja früher seinen Mund nicht weit genug auf gegenüber der alten Koalition und gegenüber Klaus Kinkel Menschenrechte anzumahnen. Ein solcher Leisetreter mit reinem Mienenspiel, die Kümmernisse der Welt noch wieder zu spiegeln, aber nichts zustande zu bringen, meine Damen und Herren. Das ist die Situation deutscher Außenpolitik. Verehrte Gäste, mir wird da zu viel mit Beleuchtertruppen und Schminkkoffern durch die Welt gereist, in den afrikanischen Kontinent hineingestolpert mit mehr Fotografen als Gesprächspartnern, die er dort traf. Da ist viel auf dem Papier, da wird eine Pseudolösung nach der anderen angeboten zur medialen Beruhigung. Das kann nicht deutsche Außenpolitik sein. Die Menschen brauchen Orientierung und nicht nur Metaebenen der Publizistik in diesem Feld, meine Damen und Herren. Deshalb ist die Europawahl, die deutsche internationale Verantwortung, die deutsche Außenpolitik so nichts nebensächlich, über das man nach Arbeitslosenzahlen einmal spricht. Gerade eine der größten Volkswirtschaften der Welt, Deutschland, leidet gegenwärtig wegen der schwachen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft auch an internationaler Bedeutung. Ein deutscher Außenminister Kinkel konnte früher wie Hans-Dietrich Genscher oder Walter Scheel bei internationalen Konferenzen zurückhaltend argumentieren. Alle wussten, die da am Tisch saßen, dass der ein starkes Land, eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und die Tugenden verkörpert, die alle anderen an uns bewundert haben, diese unglaubliche Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft. Das sind wir noch, aber wir haben die Rahmenbedingungen durch Rot-Grün zerstört bekommen, das wieder besser und wettbewerbsfähiger sein zu können. Und deshalb sage ich Ihnen schon mal jetzt, es wäre das Beste bei der nächsten Wahl, wir würden Rot-Grün ablösen. Entschieden und ganz klar, damit das anders wird. Meine Damen und Herren, wenn man Veränderungen will, muss man politische Führung zeigen, man muss sich auch auf Widerstände einstellen. Diese Konsensdemokratie mit den runden Tischen, die ist nicht besonders zielführend. Besser, man hat einen klaren Kopf als einen runden Tisch, meine Damen und Herren. Wir wollen deshalb auch zu uns selbst einmal einiges sagen. Als Ludwig Erhard, dieser bewunderte Vater des Wirtschaftswunders, begann, war er nicht sehr beliebt. Er traf auf Widerstände. Die Deutschen haben nie geglaubt, dass es gelingen könnte, mit der Freigabe der Preise, mit dem Hineinspringen ins kalte Wasser, in eine marktwirtschaftliche Ordnung, Güter des täglichen Bedarfs zustande zu bringen. Er hatte Probleme. Er wurde als Neoliberaler beschimpft, da hat er sich zur Schule der neoliberalen Ordnungspolitik bekannt, meine Damen und Herren. Es ist ein geschichtlicher Fehler und eine Volksverdummung, die der IG Metall dazu bringt und viele auch in der Medienszene über die bösen Neoliberalen herzufallen. Die Neoliberalen waren in der Geschichte genau die Marktregeln, Wettbewerb gegen Monopole eingetreten sind. Neulich schreibt Karin Horn in der FAZ, es gehört zur historischen Tragik der Liberalen, dass sie sich die Schuld an der von Kartellen und Lobbys gebeutelten Wirtschaft fälschlich selbst in die Schuhe schieben. Ja, das habe ich auch gelesen. Viele von uns haben einstmal eine Neigung, sich die dümmsten Argumente der politischen Gegner eher selbst vorzuhalten, eher als dagegen zu streiten. Es ist Bürgerpflicht, dagegen vorzugehen. Die FDP war, und das kann man mit Bescheidenheit und Selbstbewusstsein doch tun. Selbstbewusstsein ist doch nichts, wo man über andere herfällt, Selbstbewusstsein ist, wenn man in sich ruht, wenn man klare Kompetenz hat, wenn man weiß, worauf man hinaus will. Das zu vermitteln schadet uns nie, wird uns auch nicht schaden. Im Übrigen können wir sie auch haben. Wir waren doch die Vorreiter all der Themen, über die die SPD bis hin zur Elite-Universität jetzt anfängt zu denken. Ruth Wagner hat mir gestern gesagt, erinnere dich mal doch mal daran, es war in meiner Ministerzeit in Hessen, da habe ich zum ersten Mal eine private Universität genehmigt. Ich kann Ihnen das gar nicht mehr alles vorerzählen, mit welchem Vokabular die SPD über mich hergefallen ist. Oder das Steuerkonzept von Merz. Das hätten wir ja schon in der alten Koalition mit der CDU-CSU gern verabschiedet. Jetzt ist die CDU-CSU noch nicht mal so weit. Aus Kreuth höre ich ganz andere Signale. Deshalb meine ich, wir sollten die anderen dazu zwingen, im Bundestag dann auch die Hand zu heben oder sie unten zu lassen. Die Glaubwürdigkeit, die müssen wir bei uns behalten für eine klare reformorientierte Politik, für die Reform der sozialen Sicherungssysteme und für vieles mehr, meine Damen und Herren. Wir sehen doch vor unseren Augen, die haben uns jetzt jahrelang beschimpft, in Wahlkämpfen bekämpft. Jetzt brechen sie auf immer dünner werdendem Eis ein und müssen Themen annehmen, wie Sie die benennen. Haben Sie keine Angst, uns fällt noch viel mehr ein, vor allem schneller, zügiger, klarer, konturierter, entschiedener, mit Willen zur politischen Führung, nicht so eine Schmalspuragenda. Die Frage des Jahres 2004 ist, ob wir eine Politik zustande bringen, die endlich die Menschen nicht mehr an der Erledigung ihrer eigenen Angelegenheiten hindert. Und das ist die FDP, meine Damen und Herren, ganz klar. Es gibt keine Stammplätze mehr auf dieser Welt. Es gibt Auf- und Absteiger. Es werden die Gesellschaften sich am Ende behaupten, auch in demokratischer und sozialer Stabilität, die lernen können, die sich behaupten können. Und das fängt nicht mit den Elite-Universitäten an. Lernen fängt sehr, sehr viel früher an. Es geht um Eltern und Lehrer. Es geht um die Entwicklung einer Lernkultur in Deutschland. Die wird schon grundgelegt, bevor ein Kind die Schule überhaupt betritt. Hartmut von Hendig, der großartige Pädagoge, sagt, auf die Frage, was man denn nach PISA tun könnte, das einzig Richtige, er sagt, Eltern sollten ihren Kindern das Beste geben, was sie haben. Und auf die Rückfrage des Journalisten, was das denn sei, hat er gesagt, sich selbst. Kompetenz, Fantasie, Arbeitswillen, Kooperationsfähigkeit, all das sind Tugenden, die einem Kind ganz früh mitgegeben werden. Früher ist man abschätzig über diese Tugenden hergefallen. Erinnern Sie sich noch an Oscar Lafontaine als Sekundärtugenden? Davor nannte man das Allgemeinbildung, heute nenne ich es wieder Schlüsselqualifikation. Wenn das nicht gelingt, im frühen Kindesalter Grund zu legen, dann wird eine Elite-Universität zu spät kommen, meine Damen und Herren. Deshalb müssen wir an dieser Stelle anfangen. Und ich füge noch eins hinzu. Das biologische Spiel des Lebens, hat neulich ein Kommentator so schön geschrieben, ist nun einmal mit Glück und Mühe verbunden und wird allein mit staatlichen Betreuungsangeboten nicht geändert werden können. Wir können Ganztagsschulen anbieten. Wir können Familien besser finanzieren. Wir können Familie und Beruf besser miteinander verbinden. Aber eins sage ich Ihnen, die dichteste kulturell gewachsene Verantwortungsgemeinschaft ist die Familie. Und wenn der Generalsekretär der SPD sich daran macht, von einer Lufthoheit über Kinderbetten zu schwadronieren, dann ist das für mich der größte Angriff auf das im Grundgesetz verbriefte Recht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder, was aber für mich dann auch die Pflicht einschließt. Ein Mindestmaß an Zivilisiertheit durch Mitgift des Elternhauses ist dann auch Familien abzuverlangen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, Joachim Fest schreibt in einem seiner bemerkenswerten Bücher, seit dem Zusammenbruch des Sozialismus seien die freien Gesellschaften wieder herausgefordert, sich denn nun genau zu überlegen, nachdem der Kontrast weg ist, was die Substanz ihrer Freiheit ausmacht. Sie müssen sich wieder selbst vergewissern. Und er schreibt, wie die Freiheit dauerhafter gemacht werden kann. wie sie in schwierigen Lagen behauptet werden kann, wie sie Reformkräfte hervorbringt, dass sie eine wache Empfindung für die Gefährdungen des Gemeinwesens hat, dass sie Beschäftigungsprobleme auch mit freiheitlichen Lösungen bewältigt, das sei außerordentlich wichtig. Freiheit ist in Deutschland oft gewünscht worden, wenn man sie nicht hatte. Freiheit wird nicht sehr hoch geschätzt, wenn man sie hat. Es gibt sogar Menschen, die mögen Freiheit gar nicht, weil sie fürchten, die nutzt anderen mehr als ihnen selbst. Und es gibt viele Bürger, die empfinden Freiheit als unbequem. Die sortieren nicht mehr neu zwischen dem Anspruch an sich selbst und an den Staat. Wir haben so eine ausgeprägte Reihe von typischen Staatskunden, die alles vom Staat erwarten und an sich selbst reichlich wenig Forderungen stellen. Wenn die FDP Wahlen gewinnen will, darf sie nicht nur Steuerkonzepte vorlegen, sie muss auf eine Mentalitätsveränderung in Deutschland hinaus. Wir werden nur erfolgreich sein können mit Staatsbürgern, nicht mit Staatskunden, meine Damen und Herren. Es kann, um im Übrigen auf ein Thema zu kommen, das auch den Parteitag der Freunde in Baden-Württemberg beschäftigt hat, aber es ist nicht das Einzige. Es kann aber keine Überdehnung der Freiheit im Namen der Freiheit geben. Beliebig ist die nicht. Freiheit ist untrennbar mit Menschenwürde verbunden. Deshalb kann es keine Akzeptanz geben für eine Authentizität von kulturellen Gewohnheiten oder Religionen, die die Menschenwürde nicht achten und sagen, wir müssten sie aber respektieren und die Frauen unterdrücken und das als selbstverständliches Recht in ihrem Kulturkreis in Anspruch nehmen und sagen, wir müssen das respektieren. Das müssen wir gar nicht respektieren. In unserer Verfassungsordnung respektieren wir unsere Verfassungsordnung, meine Damen und Herren. Es gibt im Namen kultureller Identität kein Multikulti. Wir müssen nicht gegenüber allem tolerant sein und das auch noch wertschätzen. Keine Toleranz gegenüber der Intoleranz. Die von uns allen bewunderte iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi hat einen wunderschönen Satz geprägt. Sie hat gesagt, Frauen sollten ihren Kopf nicht verhüllen, sondern ihn gebrauchen. Immanuel Kant hätte das nicht besser sagen können, meine Damen und Herren. Verehrte Gäste, die FDP hat maßgeblich, vor allem auch durch Repräsentanten aus diesem Land, der Name Theodor Heuss ist schon genannt worden, das Grundgesetz geprägt. Sie hat damit die Voraussetzungen für eine freiheitliche Entwicklung unserer Gesellschaft geschaffen. Sie hat dafür gesorgt, dass die Politik in Deutschland in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik nicht von den Rändern her bestimmt worden ist, sondern von der vernünftigen Mitte. Davon hat das ganze Land profitiert. Die liberale Verfassung unseres Landes hat uns mehr demokratische Stabilität gegeben, mehr allgemeinen Wohlstand, mehr soziale Gerechtigkeit und mehr Rechtsstaatlichkeit, als wir je alle zuvor und die Generationen vor uns in der deutschen Geschichte hätten erleben können. Wir wenden uns deshalb zu Beginn dieses Jahres an alle, um Ihnen auch zu sagen, das Beste, was dieses Land aufzuweisen hat, ist seine freiheitliche Verfassung. Und deren Stärke kommt aus dem Geist des politischen Liberalismus. Und darin liegt auch die Kraft zur Erneuerung. Das ist der Kernpunkt unserer Botschaft. Es wird in diesem Jahr Aufgabe der FDP sein, ein Bewusstsein für wirklich große Aufgaben zu vermitteln. Mit einer politischen Haltung aufzutreten, die signalisiert, dass hier eine politische Partei am Werk ist, die die Aufgaben von morgen sieht und sie auch bewältigen will. Wir wollen eine entsprechende öffentliche Wirkung erzielen und so das gesellschaftliche Klima prägen. Das ist eine großartige Aufgabe. Wir haben in der Geschichte Rückschläge und Siege erlebt. Wenn wir es richtig anstellen und zusammenstehen, liegt eine Zeit vor uns, die durch Lösungen bestimmt wird, die von uns kommen. wird deshalb unsere Aufgabe sein, sie mit Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu vermitteln. Ihnen allen ein glückliches, gesundes neues Jahr. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.